HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Jochen Kaiser. Jochen Kaiser ist Kirchenmusiker. Dies war er von 1996 an, auch ein paar Jahre, an der Marburger Elisabethkirche. Heute ist er zuständig für Musik- und Gemeindeentwicklung bei der evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Zürich in der Schweiz also. Das ist, Herr Kaiser, ein etwas sperriger Titel, genauso wie der Titel Ihrer jüngsten Publikation, Singen in Gemeinschaft als ästhetische Kommunikation. Wir werden diese Wissenschaft, das ist ein wissenschaftlicher Titel, aber in die Praxis übersetzen, denn Sie beschäftigen sich mit etwas sehr Praktischem, im weitesten Sinne mit dem Singen. Wir haben im Reformationsgedenkjahr gelernt, dass Musik und vor allem Gesang für Luther eine wesentliche Rolle gespielt haben. Was, Herr Kaiser, war für seinen Erfolg damals wichtiger? Die Thesen, die 95, die berühmten, oder das von allen kräftig gesungene Lied von der Festenburg?
Also für mich als Kirchenmusiker erwartet man ja fast, dass ich sage, ein Festenburg ist unser Gott. Ich weiß es nicht wirklich, also ich kann es nicht genau entscheiden, was wirkungsstärker war. Aber es gibt ja diese Aussage von einem katholischen Priester oder sogar Bischof aus der damaligen Zeit, der dann sagte, wenn Luther die Lieder nicht gehabt hätte, wäre die Reformation nicht erfolgreich gewesen. Also die Lieder, um den neuen Glauben in die Herzen der Menschen zu bringen, da spielten die Lieder eine große Rolle. Und ich glaube, bis heute ist das so, dass der Glaube nicht als etwas, was man verstehen muss, sondern was man fühlen muss, durch die Musik und durch die Lieder in die Herzen der Menschen getragen wird. Und das war für Luther bedeutsam und das ist für uns heute in der Kirche genauso bedeutsam.
Kirchenlieder und alle anderen Lieder, die wir singen, auch nicht kirchliche, bestehen aus Text und Musik. Wenn man das vom Reformatorischen her, wir wollen uns nicht so lange mit der Vergangenheit beschäftigen, aber wenn es da losging, lohnt der Blick darauf, denke ich. Wenn wir das also von dieser Zeit her verstehen, würde man sagen, der Text, also diese neuen Inhalte, diese Rückbesinnung auf die Bibel, auf die Schrift allein, das ist doch das Wesentliche und das andere ist ein Transportmittel. Die Melodie. Musikwissenschaftler würden, glaube ich, genau andersrum argumentieren. Wie ist das aus der Sicht des Kirchenmusikers von heute, der weiß, wie das damals gelaufen ist?
Also wenn ich es historisch betrachte oder auch heute das mir anschaue, dann gibt es natürlich viele Texter, die einfach Texte schreiben, die gute Texte schreiben und die darin versuchen, den Glauben durch Worte zu transportieren. Und dann kommt als zweites ein Musiker hinzu und der fängt an, dazu eine passende Melodie zu finden, einen passenden Rhythmus darunter zu legen und dann das miteinander zu verbinden. Ich glaube persönlich, dass man das eigentlich nicht trennen kann, sondern das Lied bedeutet eben, dass sowohl Text als auch die Musik so miteinander verwoben sind, dass das eine ohne das andere gar nicht vorstellbar mehr ist. Ein sehr eindrückliches Interview kenne ich von Herbert Grönemeyer, der mal gefragt wurde, wie er seine Songs entwickelt. Und er berichtete davon, dass er gerade jetzt, wo er auch englischsprachig singt, dass er den Song entwickelt, die Musik entwickelt und dass er dann darauf einen Fantasietext singt. Und dieser Fantasietext klingt irgendwie englisch, ohne wirklich englische Worte zu haben. Und dann sagt er, und als zweiten Schritt muss ich dann einen Text entwickeln, der an der Stelle immer die Power hat, die ich vorher auf meinem Fantasietext hatte. Und das finde ich eine spannende Herangehensweise. Ich glaube, dadurch entsteht auch dann eben ein Lied, was einen anrührt, was einen bewegt und begeistert.
Und das ist das Wesentliche, dass man nicht reflektiert beim Singen, sondern sich anrühren lässt und dass Musik und dieses Singen, dieses persönliche Einbringen in die Musik etwas mit Emotionen und mit einem Selbst zu tun hat.
Genau. Und das Besondere von Musik ist, dass sie am schönsten ist, wenn man sie macht und nicht, wenn man drüber redet. Und in der Kirche, auch dadurch, dass wir natürlich mit vielen Theologen in der Kirche es zu tun haben, die Kirche neigt dazu, häufig auch über Musik zu reden. Und jeder, der in der Kirche ist, erlebt aber, wenn dann Musik erklingt, ist es eben doch viel schöner.
Wir reden natürlich in dieser Sendung H2 Kultur Doppelkopf miteinander. Also, der Text ohne die Musik und die Musik ohne den Text funktionieren nicht so ohne weiteres. Jetzt könnte man ja sagen, es ist vielleicht auch situationsabhängig. Was hat also die Situation mit dem Ganzen zu tun?
Natürlich, Musik ist immer das, was im Augenblick erklingt. Ich würde sogar sagen, Musik ist nur das, was im Augenblick erklingt und nicht das, was im Notenbuch oder im Gesangbuch steht. Ihre Unterscheidung, dass man manchmal stärker auf den Text konzentriert ist und manchmal mehr die Emotionen oder die Bewegung der Klänge und der Rhythmen spürt, das würde ich genauso auch unterstützen und bin mir auch bewusst, dass im Gottesdienst wir eine Tradition haben, wo man in der Kirchenbank sitzt, in einer Ruheposition, die eigentlich auf das Wort und auf das Hören des Wortes ausgerichtet ist und die eigentlich in dieser Position durchaus ein bisschen musikfeindlich ist, weil Musik eigentlich bewegen will. Und wenn ich fest positioniert bin, dann kann sie mich nicht in der Weise bewegen, wie sie es woanders auch könnte. Das ist natürlich inzwischen wirklich auch kulturell schon fast inkorporiert, kann man sagen, also in unsere Körper hineingegangen. Ein klassisches Konzert hört man auch in dieser Ruheposition und hat eine unglaublich ästhetische Freude dabei, wenn man so auf Musik hört. Aber diese sitzende Position, auch im Gottesdienst, wenn dort Wort und Musik sich abwechseln, die fokussiert natürlich schon etwas auf den Text. Und von daher würde ich nie sagen, dass der Text vollkommen unwichtig ist.
Man könnte ja auch die Menschen aufstehen lassen in der Kirche zum Singen. Und zum Beispiel diese Haltung, dass man aus einem Buch singt, was man vor der Brust aufgeschlagen hat, körpernah in der Regel, dann den Kopf senkt und hinunterschaut, was rein physiologisch für das Singen Gift ist, für das laute, kräftige Mitsingen, dass man es durch Projektionen zum Beispiel auf eine Leinwand im vorderen Kirchenraum die Texte und auch die Melodien hinwirft, sodass die Leute singgerecht stehen müssen. So wie ein Opernsänger auf der Bühne. Der wird ja höchstens von mittelmäßigen Regisseuren zu Turnübungen während toller Arien verdonnert. Also dass man eine singgerechte Position einnimmt.
Ja. Das wäre eine große Wende im Singen im Gottesdienst, wenn man das erreichen würde. So viel ich weiß, ist das zum Beispiel in England üblich. Sobald die Orgel einsetzt, stehen alle geschlossen auf und dann wird nur im Stehen gesungen. In meiner Studie, wo ich ja versucht habe herauszufinden, wie fühlen sich Menschen, wenn sie im Gottesdienst singen, das war meine Forschungsfrage, habe ich festgestellt, dass diese Haltungsposition, also wenn man eben aufsteht und nicht sitzen bleibt, dass das einen ganz großen Einfluss hat darauf, wie man singt und wie man das Singen erlebt. Und das Gleiche gilt auch für die zu Recht eigenartige Form, ins Gesangbuch zu schauen. Ich war, als ich die ersten Videobeobachtungen gemacht habe und gesehen habe, wie die Leute aussehen, wenn sie im Gottesdienst singen, war ich geradezu geschockt. Ich habe vorher ja über 20 Jahre nur an der Orgelbank gesessen, von daher musste ich die Leute nicht sehen und war dann wirklich vollkommen überrascht, wie regungslos, wie unbewegt sie diese Musik dort absingen, würde ich fast sagen. Und dieses in sich geschlossen sein kann man ja an zwei Kreisen dann beobachten. Wenn man sich das vorstellt, man hat das Gesangbuch in der Hand mit jeder Hand an einer Ecke und damit bildet man mit seinem Arm und seinem Körper einen Kreis. Und Sie haben richtig gesagt, man senkt den Kopf, um ins Buch zu gucken und damit auch durch den Blick auf das Buch ist auch wieder ein Kreis und das heißt, man singt für sich. Man liest einen fremden Text mit fremden Noten aus einem Buch ab. Die ganze Situation verändert sich fundamental, wenn man plötzlich auf ein Bild nach vorne schaut, wo eben das Lied projiziert ist, was im Übrigen ja nicht nur in Freikirchen, sondern auch in Kirchengemeinden der Kirche inzwischen schon üblich ist.
Wir sprechen über dieses Thema gleich weiter. Es gibt ja auch außerkirchliche Formen, wo in dieser Art gesungen wird. Stichwort in unseren Fußballstadien, wo auch viele Menschen mit einer bestimmten Inbrunst auswendig Lieder singen. Kein Fan singt ein Fußballlied nach einem Gesangbuch. Das wäre eine absurde Vorstellung. Aber jetzt machen wir erstmal Musik. Sie haben Musik mitgebracht. Ein Weihnachtslied, Ich stehe an deiner Krippen, hier gesungen vom Ensemble Stimmwerk. Das ist eine Gruppe aus 4 Sängern, die sich dann gelegentlich auch Gäste dazu einladen. Es geht jetzt auf die Weihnachtszeit zu. Was berührt Sie jetzt speziell an diesem Lied, vielleicht auch an der Interpretation?
Also ich unterscheide immer, was wir singen und wie wir singen. Und das Was ist also das Lied. Ich stehe an deiner Krippen hier, ein Lied, was ich seit Kindesbeinen an kenne. Und deshalb ist es mir unglaublich vertraut und es weckt in mir das Gefühl von Weihnachten. Es hat einen sehr innigen Moment, weil eben nicht irgendwelche fremden Hirten gehen an die Krippe, sondern ich stehe an deiner Krippen hier. Und dieses Ich, das mag Paul Gerhardt, der den Text gedichtet hat, anders verstanden haben. Ich verstehe es auf mich bezogen, verstehe es personal. Ich stehe an der Krippen hier und dann bringe ich auch etwas von mir. Und das ist also etwas, was man ja kennt. Wenn ein kleines Kind geboren wird, dann geht man hin, man ist unglaublich berührt und man bringt natürlich auch ein Geschenk für die Eltern mit. Und das alles klingt in diesem Lied an. Und wie wird gesungen? Diese vier Männer sind unglaublich begeistert. Sie singen unglaublich frisch und es wirkt wirklich so, als wenn sie im Augenblick diese Musik erfinden. Und das rührt mich an und begeistert mich.
Ich stehe an deiner Krippen hier, in einem Satz von Johann Eckhardt, gesungen von der Gruppe Stimmwerk. Jochen Kaiser hat sich das ausgesucht. Jochen Kaiser ist Kirchenmusiker, zu Gast heute in Doppelkopf in H2 Kultur. Wir sprechen über das Singen, bisher das Singen in der Kirche. Ihre neueste Studie heißt Singen in Gemeinschaft als ästhetische Kommunikation. Wir wollten das in Praxis übersetzen, Herr Kaiser. Wir sind schon ziemlich weit gekommen. Schon an diesem Lied knüpfen drei Fragen. Die erste ist, Sie haben gesagt, das singt jemand, ich stehe an deiner Krippen her. Also eine persönliche, ein alleiniger Zugang. Nun, wenn dieses Lied in der Kirche gesungen wird, das singen ja viele. Warum heißt es nicht, wir stehen an deiner Krippen her? Warum wird das Wir-Gefühl nicht betont?
Also man muss natürlich sagen, Paul Gerhardt hat es als ein lyrisches Ich verstanden und damit war natürlich die Gemeinschaft, war die Gemeinde, die an der Krippe stand, die sich am Weihnachtstag versammelte in der Kirche, die war damit gemeint. Ich beziehe es doch dann stärker auf mich, nicht weil ich es alleine singen will, sondern weil ich betonen will, wenn ich singe, stelle ich etwas Einmaliges, nämlich meine Stimme zur Verfügung. Und jede Stimme von jedem Menschen ist wie ein Fingerabdruck. Man kann die Stimme immer sofort wiedererkennen. Das kennt, weiß jeder, der einen Lieblingssänger aus dem Rock-Pop-Bereich hat. Dann ist das Timbre und der Sound ist so einmalig. Wenn der erste Ton erklingt, weiß man sofort, ach, das ist der. Und man liebt diese Stimme. Und deshalb also, ich stelle meine Stimme zur Verfügung. Und es ist natürlich fantastisch, wenn viele andere mit in der Kirche sind und ebenso ihre Stimme zur Verfügung stellen, ihren einmaligen Ausdruck ihrer Person, also Personare, Person, Personare heißt durchklingen. Also es klingt in unserer Stimme etwas von unserem Leben, von unserem Erleben, Freuden und Schmerzen klingen immer mit und das finde ich unglaublich faszinierend und das war auch das Spannende an der Untersuchung, die ich gemacht habe.
Dann ist dieses Lied ein Weihnachtslied. Jeder weiß, der in der Vorweihnachtszeit, ja an Weihnachten nicht mehr, aber in der Vorweihnachtszeit, die nicht vor Weihnachtsmärkte, sondern die Weihnachtsmärkte in unseren Städten besucht. Dort schallen einem unentwegt Weihnachtslieder entgegen, christliche Lieder, auch unchristliche Weihnachtslieder, das gibt's auch, die sich auf die Jahreszeit und das Schenken zum Beispiel beziehen. Und spätestens an Weihnachten werden auch die größten Singmuffel weich und singen von der stillen Nacht oder O du Fröhliche, also populäre Lieder. Warum, Herr Kaiser, wird an Weihnachten so viel gesungen?
Das ist eine sehr interessante Frage, die ich, glaube ich, nicht ganz eindeutig beantworten kann. Ich kann einige Aspekte aufnehmen, die mir einfallen dazu. Ein Punkt wäre, wir singen mit unseren Kindern zu Weihnachten. In Kindergärten wird selbstverständlich da gesungen und dieses Singen macht etwas von dieser Atmosphäre aus, die zu Weihnachten herrscht. Und weil wir es als Kinder so gelernt haben, kommen wir immer wieder darauf zurück in unserem späteren Leben auch. Ein zweiter Punkt ist, Weihnachten findet zu dem Tag statt, der am kürzesten ist, also am längsten Dunkelheit. Es mag jetzt nicht ganz hinhauen vom Datum her, aber das war die Idee, warum dieser Termin für das Weihnachtsfest festgelegt wurde. Weil dort eben man am stärksten die Dunkelheit erfährt.
Jedenfalls und deshalb in der oberen Hemisphäre.
In der oberen Hemisphäre, wo ja...
Wenn das in Südafrika stattgefunden hätte, wäre es
anders. Dann wäre es anders. Genau, ja. Bei uns ist es eben so, dass an diesem Tag die Sonne am kürzesten scheint und da ist es am einleuchtendsten, dass man sagt, da ist jemand geboren, der die wahre Sonne ist. Was wir ja in Kirchenliedern durchaus auch besingen. Und diese Dunkelheit, das hat ja auch was mit Furcht zu tun. Wir können das heutzutage gar nicht mehr wirklich nachvollziehen, weil wir haben immer und überall Licht und können die Nacht zum Tag machen. Aber wenn man sich in frühere Jahrhunderte zurückversetzt, wo vielleicht auch nicht mal ein Kerzenlicht brennen konnte, weil es zu teuer war, dann war Dunkelheit immer auch angstbesetzt. Dunkelheit hatte immer was mit Tod zu tun. Und deshalb, wenn es angstbesetzt ist, das kennen wir selber, wenn wir als Kinder in dunkle Keller gegangen sind, haben wir lauthals vor uns hingesungen, um die Angst zu vertreiben. Vielleicht ist auch dieser Aspekt mit dabei, dass dieses Singen die Angst vertreibt und eigentlich auch die Hoffnung auf den neuen Morgen ausdrückt und eben jetzt mit Jesu Geburt natürlich die Hoffnung auf den ewigen Morgen.
Die dritte Frage, die sich an diese gehörte Musik anschloss, das haben wir kurz vorher schon angedeutet, das ist, dass es heute mehr und mehr doch Orte gibt, an denen wieder öffentlich gesungen wird, und zwar laut, ungehemmt, vielleicht auch in einem im weitesten Sinne religiösen Sinne, das ist in unseren Fußballstadien. Es gab unlängst ein Spiel aus Glasgow im Fernsehen zu sehen, von Celtic Glasgow, wo man, da gab es eine Szene in der Fernsehübertragung, da hat der Bayern-Spieler Mats Hummels, als die anfingen in der 67. Minute irgendein Lied zu singen in Glasgow, war der so gerührt, der stand von seiner Bank auf und hat nur den Kopf geschüttelt, weil das hatte er noch nicht erlebt. Was ist das mit dem Singen im Stadion? Religiös? Wie kommen die Leute dazu? Warum wird ausgerechnet dort so gesungen von Leuten, von denen ich mal behaupte, dass sie sonst in ihrem Leben mehrheitlich nicht singen?
Das Fußballstadion ist der Ort, wo meine Leidenschaft wohnt. Das meine sollte man jetzt nicht zu persönlich beziehen, sondern ich rede jetzt aus Sicht eines Fußballfans. Da ist meine Leidenschaft. Und was kann ich dazu beitragen? Ich könnte beten, aber vielleicht vertraue ich nicht darauf, dass dadurch was bewirkt wird. Also gebe ich das, was ich habe, und das ist meine Stimme. Das Faszinierende bei diesen Fußball-Fangesängen ist, es sind kurze Songs, die sehr schnell wiederholt werden können, die unglaubliche Kraft dadurch auch durch diese Wiederholung gewinnen. Und ich singe mit all meiner Kraft, die in meinem Körper steckt. Es gibt ja eine Untersuchung zu diesem Singen im Fußballstadion von Reinhard Koppietz. Der hat diese Fußball-Fangesänge aufgezeichnet und hat sie dann in Noten gefasst. Und da wurde deutlich, man singt in der höchsten Lage, die man mit der menschlichen Stimme erreichen kann. Das ist das ganze Gegenteil zu dem Singen in der Kirche, wo man über die Entwicklung in den Gesangbüchern nachweisen kann, dass wir immer tiefer singen. Mhm. Wir singen immer weniger körperlich, wir singen in einer angenehmen Lage, wo also auch vielleicht ästhetisch die Stimme noch annehmbar klingt, während im Fußballstadion, da singen wir, weil wir was bewirken wollen. Wir wollen erreichen, dass durch unsere Stimme, durch unseren Gesang unsere Mannschaft gewinnt.
Und das hat eine religiöse Komponente, obwohl, wenn einer gewinnt, muss der andere verlieren. Man singt auch gegen etwas.
Ja, das ist vielleicht die Seite, wo ich ein bisschen Schwierigkeiten habe mit dem Singen im Fußballstadion. Aber natürlich, das Faszinierende ist, man singt, weil man etwas bewirken möchte. Und das hat natürlich eine religiöse Komponente. Und ich glaube schon, dass wir in der Kirche auch von diesen Fußball-Fangesängen verschiedene Aspekte lernen können, ohne jetzt zu sagen, wir müssen alles übernehmen. Wir müssen schon, dass wir gegen eine andere Mannschaft singen, das müssen wir schon kritisch beurteilen und auch beobachten. Und das wünsche ich mir in der Kirche nicht.
Sie sind ja auch zuständig in der evangelisch-reformierten Kirche, des Kantons Zürich in der Schweiz, für Musik und Gemeindeentwicklung. Darüber sprechen wir dann in der nächsten Sequenz, denn jetzt liegt wieder Musik auf und das schließt so ein bisschen an, weil wir uns jetzt doch ganz weit von dem entfernen, was Kirchengesang eigentlich traditionell bedeutet. Das ist ein Stück des Gangster-Rappers, so hieß das ja einmal, Sido aus Berlin. Danke. Das hat ziemlich einen Aufruhr gemacht. Wir werden das jetzt gleich hören, weil sich da einer sehr unkonventionell diesem Problem annähert. Ich will nicht beten, ich kann nicht beten, ich habe es vielleicht früher mal gemacht, aber jetzt mache ich es mal mit meinen Worten. So habe ich das empfunden, als ich das gehört habe. Was ist an diesem Lied für Sie so interessant, Herr Kaiser?
Ja, Sie haben schon die Aspekte eigentlich erwähnt, die mich daran faszinieren. Also ein Bad Boy und dieser Bad Boy merkt plötzlich, es passiert in seinem Leben etwas, was er nicht in der Hand hat. Er braucht jemanden, dem er das vortragen kann, an den er sich wenden kann. Und dann hat er keine Ahnung, wie mache ich das eigentlich, und er greift zurück auf eine ganz alte Tradition. Man könnte fast sagen, langweiliger geht's doch gar nicht. Ein Glockenklang und gregorianischer Männerskola ist im Hintergrund zu hören. Bis dahin ist man jetzt auch noch nicht überrascht und man denkt auch noch nicht, oh, jetzt kommt aber was ganz Modernes, Hip-Hop oder Rap. Und dann setzt er ein und er wandelt dieses traditionelle Stück zu seinem Ausdruck, zu seinem Gebet. Und das finde ich unglaublich faszinierend. Und das finde ich unglaublich ehrlich auch. Und ich kann gar nicht verstehen, dass man sich darüber aufregen kann, weil das ist einfach toll.
Das hier ist dein Song. Und ja, ich weiß, ich habe oft gesagt, ich glaube nicht, doch jeder Mensch braucht dich. Ja, auch ich. Es wird Zeit, dass wir beide mal miteinander reden. Oder dass zumindest ich mal mit dir rede. Hör dir an, was ich zu sagen hab. Das letzte Mal, als ich gebetet hab, ist lange her. Ich komm mir komisch vor. Beim letzten Mal hab ich dich angebettelt. Bitte hol mich fort. Doch du hast dich mir nicht gezeigt. Deshalb nahm ich mir dich als Feind. Es tut mir leid, verzeih mir.
Danke. Sido, der Gangster-Rapper, ich sag's nochmal, mit diesem Gebetssong, einem sehr persönlichen Song. Das ist eine Haltung, die hinter diesem Lied steckt, die mir irgendwie imponiert.
Das ist die eine Haltung, und die andere, die finde ich auch immer wieder wichtig. Das Lied heißt eben Danke. Er singt nicht von seinen Problemen und seinen Sorgen. Er erwähnt sie. Sie sind eigentlich aber schon überwunden. Es geht ihm gut. Und indem es ihm gut geht, weiß er, das habe ich nicht mir zu verdanken. Und häufig sind die Kirchen voll, wenn was Tragisches, wenn was Schlimmes passiert. Aber wenn es uns gut geht, dann sind wir schon froh, wenn wir es uns selbst zuschreiben können und sagen können, ich bin doch der, der es geschafft hat. Und das macht Sido hier nicht. Und das irgendwie jetzt, als ich das auch nochmal so Revue passieren ließ, diesen Song, hatte ich den Eindruck, es hat auch irgendwie was von den alten Psalmen, wo es auch so eine Form von Dankpsalmen gibt, wo erwähnt wird, es ging mir mal schlecht, aber jetzt, Gott, durch deine Hilfe habe ich das überwunden und deshalb werde ich dir ewig Lob singen. Ganz zu diesem Lobgesang kommt Sido jetzt nicht, aber ja. Zumindest sagt er Danke.
Jochen Kaiser, Kirchenmusiker, zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur. Bevor wir, Herr Kaiser, auf Musik und Gemeindeentwicklung zurückkommen, das ist Ihr Arbeitsgebiet, wo man merkt, Gemeindeentwicklung, also Kirchengemeindeentwicklung und Musik haben etwas miteinander zu tun. Eine Frage, die sich nochmal auf dieses Lied bezieht, Glocken und gregorianischer Gesang. Ist das blasphemisch oder warum verwendet Sido? Übrigens nicht nur er, es gibt ja auch andere Popmusik, die in Hitparaden kommt. Selbst der Gesang der Mönche selbst aus irgendeinem spanischen Kloster hat vor einiger Zeit mal die Hitparaden gestürmt. Was ist daran, dass man diese Versatzstücke, ist das richtig gesagt, Versatzstücke verwendet, um ein solches Lied noch zu untermauern?
Also ich glaube schon, dass Sido spürt, er braucht diesen Rückbezug auf alte Klänge und er möchte sich, so wirkt das auf mich, doch irgendwie auch einreihen in dieses Heer von Betern, von Menschen, die sich an Gott wenden. Und das macht er aber dann wirklich mit seiner Sprache und seiner Musik, und er hat aber im Hintergrund, er weiß, ich bin nicht der Erste, der das versucht, der das Stammeln versucht, der nicht weiß, was ich beten soll. Das ist ja schon bei Paulus im Römerbrief so, dass er sagt, wir wissen nicht, was wir beten sollen, und dass eben der Geist uns das eingeben muss. Und von daher finde ich das unglaublich beeindruckend und finde aber eigentlich das Faszinierende, dass er dabei nicht stehen bleibt. Und das wünsche ich mir eigentlich für Musik in der Kirche, dass wir diese alte Musik aufnehmen, aber wirklich so transformieren, dass es zu unserer Musik wird. Mhm. Musik ist ja wirklich immer das, was gerade eben erklingt. Und deshalb ist nicht singe dem Herrn ein neues Lied, heißt für mich nicht, dass wir immer neue Lieder erfinden müssen, sondern dass wir uns bewusst machen müssen, jedes Lied, was auch schon 100-mal erklungen ist, aber indem ich es anstimme, erklingt es neu.
Was hat Musik mit Gemeindeentwicklung zu tun? Was ist überhaupt Gemeindeentwicklung? Und ja, wie können Sie dazu beitragen, dass Musik da eine Rolle spielt?
Ich bin überzeugt, und das ist aber was sehr Persönliches, dass Jesus Christus für uns auf die Welt gekommen ist, für uns Menschen. Und das ist ja auch der Anlass, warum wir Weihnachten feiern. Und dass deshalb der Weg von Gott und den Menschen in ein neues Licht gestellt wurde. Und weil ich davon überzeugt bin, und das ist die Kirche, die das auch immer als Evangelium, als frohe Botschaft verkündigt, deshalb würde ich gerne daran auch mitarbeiten und möchte das gerne mit anderen Menschen darüber sprechen, darüber diskutieren. Ich möchte nicht, dass jeder das dann genauso sieht wie ich, aber ich möchte doch auch nicht hinter den Berg halten, dass ich so empfinde und so fühle. Und die Musik ist eine Möglichkeit, um das auszudrücken. Und das eben auch jenseits von dem Verstehen, wir hatten das vorhin schon, mit meiner Person kann ich das ausdrücken. Das ist so die eine Seite, das ist so meine Motivation, warum ich mich darum kümmere. Und die zweite Sache ist, dass es ja die Kirche gibt und dass es in der Kirche Musik gibt und dass Musik natürlich Geld kostet. Und um dieses Geld auch aufzubringen, brauchen wir Leute, die in unsere Konzerte gehen. Wir brauchen auch, um überhaupt Konzerte durchführen zu können, Leute, die in unseren Chören singen. Und das heißt, jeder, der über längere Jahre Kirchenmusik an einer Gemeinde macht, der muss sich darum kümmern, dass er Nachwuchs hat und dass Leute in seinem Konzert sitzen. Und aus diesem Grund hat jeder Kirchenmusiker macht automatisch Gemeindeentwicklung, guckt, dass er Menschen findet, die er mit seiner Musik begeistern kann.
Ich glaube, in Ihrer Studie gelesen zu haben, dass Musik das mittlerweile wichtigste und ertragreichste, in Anführungszeichen, Mittel ist, Menschen in die Kirche zu bringen und in Kirchengemeinden auch zu integrieren, jenseits des bloßen Konzertbesuchs.
Also wenn man sich die Statistik anguckt, die Kirchenchöre proben in der Regel wöchentlich und dann sind 30, 40, 50 Sänger, die jede Woche Kontakt zur Kirche haben, die jede Woche ihre Stimme geistlichen Inhalten zur Verfügung stehen, sich damit auseinandersetzen. Also das hat schon was, eine sehr hohe Verbundenheit. Es gibt auch Untersuchungen, die deutlich machen, wenn man in Musikgruppen singt und man muss gar nicht, weil man eben Christ ist, dorthin gehen, sondern man geht dorthin, weil einen die Musik interessiert, dann kommt man aber in eine größere Nähe zur Kirche. Das ist also relativ einleuchtend und auch nachvollziehbar.
Dann geht aber die Zahl der Kirchenchöre insgesamt zurück. Auch das habe ich in einer Statistik gelesen. Und es gibt mehr und mehr sogenannte Projektchöre. Das ist im weltlichen Chorbereich ja sowieso schon seit vielen Jahren eine Entwicklung, dass man sich eben nicht mehr regelmäßig trifft, dass man keine Bindung sucht, dass man keinen Verein gründen will, dass man da keine Verantwortung übernehmen will, sich mit irgendwelchen Dingen rumschlagen will, die jenseits der Musik oder nur am Rande dazugehören, sondern dass man einfach kommt, um zu singen. Das macht man 4 Wochen, paar Wochenenden, tolles Konzert, Ende. Das gibt's auch in den Kirchen. Ändert das etwas an der Gemeindestruktur, wenn der Chor, der da singt, eben jedes Mal aus anderen Leuten besteht?
Auf jeden Fall. Aber ich würde immer sagen, das eine tun und das andere nicht lassen. Wir sind in der deutschen Kultur, anders als in manchen anderen Ländern, Amerika zum Beispiel, sind wir so, dass wir häufig sagen, entweder oder. Wir unterstützen die Chöre, die immer, jede Woche sich treffen, oder wir machen projektweise Arbeit. Und ich glaube, wir brauchen beides. Unsere Gesellschaft ist einfach so, dass es Menschen gibt, die aus unterschiedlichsten Gründen, familiären, auch weil sie in der Arbeit stark eingebunden sind, nicht mehr jede Woche dabei sein können. Und da ist es sehr schön, dass es solche Projekte gibt. Das verändert zwar die Form von Kirche, aber ist jetzt nichts Negatives in dem Sinne. Das Problem ist eigentlich eher darin, dass die kirchlichen Leitungsstrukturen auf Dauer angelegt sind. Also jemand, der sagt, ich bin arbeitsmäßig stark eingebunden, aber ich habe Lust zu singen, ich würde gerne solche Projekte mitmachen, der trifft auf einen Kirchengemeinderat oder Kirchenvorstand, das heißt ja unterschiedlich, der für 4 oder 5 Jahre gewählt ist. Und wenn man dort Einfluss haben will und wenn man was bewirken will, muss man sich für 4 oder 5 Jahre festlegen. Und das ist ein Problem. Und da, glaube ich, muss Kirche sich in ihren Strukturen wandeln und eben diese Leute, die eben für einen überschaubaren Zeitraum sich engagieren wollen, auch mit aufzunehmen und hauptsächlich dann auch mit Ressourcen, Räume, Geld, Veranstaltungen zu unterstützen.
Wir haben schon wieder Musik aufliegen. Die Zeit schreitet unerbittlich voran. Sie haben Twist in My Sobriety von Tanika Tikaram gewünscht. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, immer auf den ersten Silben betont. Das ist schon ältere Musik aus den 80er Jahren. Und ich persönlich habe daran eine Erinnerung. Die möchte ich, bevor wir das Stück hören und dann vielleicht drüber reden, doch auch hier vortragen. Diese Sendung Doppelkopf gibt es schon seit vielen Jahren in HR2 Kultur. Und zuvor gab es eine Gesprächssendung, die sich vor allem mit Musik und Musikern und Menschen, die sich für Musik interessieren, beschäftigt haben. Die gab es nur einmal in der Woche. Und schon damals habe ich solche Sendungen gemacht und habe Heiner Geißler interviewt, den unlängst gestorbenen früheren Generalsekretär der CDU und ja, eigensinnigen, eigenwilligen Kopf in dieser Partei und der auch in gesellschaftlichen Belangen sehr viel bewegt hat. Der hat sich dieses Lied auch gewünscht. Das ist das einzige Mal, dass jemand ein Lied wünscht, das jemand anders vorher schon mal sich ausgesucht hatte. Und Heiner Geißler sagte damals, als ich ihn fragte, warum er dieses Lied, ausgerechnet dieses Lied ausgesucht hat, sagte er, da spielt eine Oboe mit. Und da kommt ein langer Vorhalt. Das ist ein Ton, der dann auf den finalen Ton zuläuft, der sehr betont ist, lang ausgehalten ist. Und das würde ihn erinnern an den Schlusschor der Matthäus-Passion, wo genau diese Wendung auch vorkommt. Wir hören ein bisschen rein in das Stück und dann bin ich gespannt, Ihre Meinung, Herr Kaiser, dazu zu hören. Twist in My Sobriety von Tanika Tikaram, übrigens auch ein religiöses Lied, ein Lied mit einem religiösen Text, gewünscht von Jochen Kaiser, Kirchenmusiker, Gast in HR2 Kultur, Doppelkopf. Vor dem Lied habe ich die Geschichte mit Heiner Geißler erzählt, der dieses Lied vor, ich weiß nicht, 30 Jahren, mag es gewesen sein, nein, nicht ganz, 25 vielleicht, auch gewünscht hat, mit dem Oboenvorhalt und der Matthäus-Passion, dieser Assoziation, die er dabei hatte. Wie geht's Ihnen? Warum haben Sie dieses Lied überhaupt ausgesucht?
Es ist ein Lied, was mich an meine Jugend erinnert. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Mechaniker und da lief natürlich von meinen Kollegen auch gewünscht die ganze Zeit eine populäre Musik nebenbei. Und ich war jetzt nicht so sozialisiert, sondern eher aus der Klassik kommend, hatte aber natürlich schon auch Kontakt mit christlicher Rock- und Popmusik. Und wenn dann so richtig harte Musik kam, habe ich meistens leiser gedreht, wenn keiner in der Nähe war beim Radio. Wo ich lauter gedreht habe, war bei diesem Twist in My Sobriety. Das hat mich irgendwie angerührt, das hat mich begeistert. Und vermutlich hat das mit dieser Oboe schon zu tun. Oboe ist ein ganz klassisches Instrument. Und diese auch wieder, jetzt auch hier wieder merkt man das schon, wie auch ich das schon bei Silo gesagt habe, hier wieder so ein Crossover. Also hier kommt was zusammen, was so ursächlich nicht zusammengehört. Und das finde ich ist spannend. Und jetzt ruft es einfach in mir diese Erinnerung wach an eine Zeit, wo ich unbeschwert an der Drehmaschine stand und irgendwelche Messing-Sachen bearbeitet habe.
Das klingt ein bisschen überraschend, wenn jemand, der sich mit Kirchenmusik beschäftigt, Kirchenmusiker ist und sich mit Kirchenmusik und Gemeindeentwicklung also wirklich ins Zentrum der aktuellen Diskussion hineinbegibt und nicht nur Musik macht, sondern auch drüber nachdenkt, dass sie Mechaniker waren. Vielleicht im Hintergrund, sie stammen aus Greifswald. Das war damals, als sie geboren wurden und noch ein paar Jahre später DDR, Diaspora in der DDR. Wie sehr hat sie das geprägt in ihrem ganzen Denken bis heute?
Ja. Als ich in die Schweiz kam, Anfang dieses Jahres, war für mich überraschend, als ich mich anmeldete, musste man angeben, wo man geboren ist. Und dann fragte die Beamtin hinter dem Schalter, Greifswald, weil ich sagte dann Deutschland, sagte sie, war das damals schon Deutschland? Und dann musste ich zugeben, dass es DDR war und sie schrieb DDR rein in den Schein. Das fand ich also ganz überraschend, damit hatte ich nicht gerechnet. Ja, ich habe also den DDR-Hintergrund und bin dort in einer sehr christlichen Familie aufgewachsen. Und da würde ich auch sogar einen Verbindung jetzt zu Heiner Geißler sehen. Daraus resultiert, so würde ich das reflektieren, bei mir eine gewisse kritische Grundhaltung, die auch nicht vor der eigenen Institution, bei mir der Kirche, so wie bei Heiner Geißler der CDU, Halt macht, sondern immer wieder auch hinterfragt, warum machen wir das eigentlich? Was ist eigentlich der Hintergrund? Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich von dem praktischen Musizieren auch zur Wissenschaft gekommen bin, weil ich wissen wollte, warum musiziere ich so und was bewirke ich bei den Menschen, die mit mir musizieren oder meine Musik hören.
Musik und Gemeindeentwicklung und dass die emotionale Wirkung auf die Menschen im Moment des Musikmachens, im Moment des Singens. Das sind ihre Themen, die so speziell klingen, aber doch sehr viel Auswirkung in die Praxis haben. Wenn Sie jetzt sich mit Kirchenmusik und der Entwicklung beschäftigen, dann werden, glaube ich, viele sagen, ach, Kirchenmusik, das ist die Orgel und die alten langweiligen Lieder. Wir wollen was Neues machen. Wir haben einige Aspekte ja schon angerissen in dieser Sendung. Frage, muss Kirchenmusik entstaubt werden? Oder vielleicht nur das Image, vielleicht gar nicht die Sache an sich?
Also Musik ist das, was im Moment entsteht und dann wieder verfliegt. Von daher ist also die Vorstellung, man könnte etwas entstauben, durchaus schwierig, weil Entstauben so gegenständlich klingt. Ich wische etwas von einem Gegenstand runter. Also ich habe aber schon den Eindruck, dass wir in der Kirche eine Form von Musizieren haben, die versucht, nicht zu stark zu begeistern. Sondern es soll so ein ästhetisch zurückhaltendes Gefühl entstehen. Und das gefällt mir eigentlich nicht, sondern ich möchte, und da bin ich ganz bei der Gospel-Bewegung, ich möchte die Menschen wirklich bewegen. Ich möchte nicht, dass die Leute da sitzen und sagen, ach, das ist aber fröhliche Musik, doch was hat es mit mir zu tun? Sondern ich möchte, dass die Leute wirklich fröhlich werden.
Muss man da dicke Bretter bohren?
Da muss man sehr dicke Bretter bohren, ja.
Bei wem? Bei der Obrigkeit? Bei denen, die singen sollen oder bei denen, die die Musik machen, anleiten sollen. Das muss man ja auch können.
Ja, ich setze mal beim letzten Punkt an. Also natürlich, das ist eine ganz spezielle Form, wie man die Leute anleitet zum Singen. Und das ist etwas, was in der kirchenmusikalischen Ausbildung auch noch zu wenig gelehrt wird. Ich verstehe das völlig. Als ich Kirchenmusik studierte, wollte ich auch große Orgelmusik und große Chorwerke aufführen. Von daher ist das vielleicht etwas, was man dann in dem berufsbegleitenden Weiter- und Fortbildung anbringen muss. Aber das ist ganz, ganz wesentlich, dass wir lernen, wie kann man Menschen singend begeistern und mit ihnen dann auch singen. Dann muss man natürlich bei den Menschen, die im Gottesdienst sind, die normalerweise dort sind, auch dicke Bretter bohren, weil diese Haltung, als demütiger Mensch gekrümmt in der Bank zu sitzen und andächtig auf die Worte der Predigt zu lauschen, das haben wir ja inkorporiert, das ist in unseren Körper reingegangen, das gehört einfach dazu. Deshalb ist ja auch, finden ja viele Leute, die damit keine Tradition nicht kennen, finden das ja so komisch und abstoßend, was in der Kirche da vor sich geht. Und die aufzurütteln, die dazu zu bekommen, dass sie aufstehen, dass sie sich sogar mal getrauen, einen Rhythmus zu klopfen oder mal eine kleine Tanzbewegung zu machen, natürlich nur ganz vorsichtig, soll ja nicht die Kirche erschüttern. Das ist schon auch ein Weg, den man mit ihnen gehen muss, wo man sehr sensibel sein muss, sie nicht überfordern muss. Und dann, wenn wir bei den Kirchenleitenden sind, dann ist dort auf der einen Seite natürlich das Verstehen, dass wir diese Aufbrüche brauchen da. Aber es hat für meine Beobachtung zu wenig Konsequenzen, dass wir dann auch entsprechende Stellen schaffen, dass wir entsprechenden Support bringen, dass wir zum Beispiel eben Stellen einrichten, wo Spezielles um musikalische Gemeindeentwicklung geht.
Und zwar von Kindesbeinen an.
Von Kindesbeinen an.
Hark the Herald Angels Sing, eines der bekanntesten Weihnachtslieder auf dieser Welt, in Deutschland sehr wenig bekannt, komischerweise, obwohl der Komponist ein Deutscher war, das aber nicht als Weihnachtslied komponiert hat, sondern zu einer Gutenberg-Festkantate, nämlich Felix Mendelssohn Bartholdy. Das Ensemble Amacord wird diesen englischsprachigen Hit singen, der allmählich auch in die deutschen Gesangbücher eingeht. Das ist ein sehr hymnisches Lied, ein sehr einfaches Lied. Man hört es einmal und kann es mitsingen, egal ob man den Text versteht oder nicht. Ist das, Herr Kaiser, das Ideal eines guten Kirchenlieds?
Das Ideal gibt es nicht. Ich bin ja der Meinung, dass Kirchenmusik situationsbezogen sein muss. Es kann mal ein komplexes Lied sein. Wenn ich zum Beispiel mit meinem Chor über 10 Wochen was proben will, dann muss es relativ komplexe Musik sein, dass ich nicht in der 2. Woche schon gelangweilt bin. Aber diese Musik passt natürlich zu dem Anlass, wenn wir, und da könnte ich es vergleichen mit dem deutschen Odo Fröhliche, was einen ähnlichen Sound auch hat. Wenn wir am Ende des Heiligabendgottesdienstes in einer kerzenhellen Atmosphäre der Kirche alle aufstehen, dann passt dieses Lied und so klingt ja auch es in England, wenn man dort zu der Orgelmusik singt und so klingt bei uns Odo Fröhliche und das ist fantastisch. Da geht eine Gänsehaut und dann singt eigentlich jeder mit und dann kann man sagen, jetzt ist wirklich Weihnachten.
Jochen Kaiser, Kirchenmusiker und Gemeindeentwickler aus der Kirchenmusik heraus, zu Gast in HR2 Kultur Doppelkopf. Vielen Dank, Herr Kaiser, für das interessante Gespräch. Gastgeber war Andreas Bomber.
Christ is born, is Christ is born, is Christ is born, is the Savior born in Bethlehem. Hark, the herald angels sing, glory to the newborn King, peace on earth and mercy mild.